Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen.
Jetzt mal Solette im Halse stecken blieben.
Jesus.
Hallo.
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 Heute haben wir unsere Chakrakerze wieder angezündet. Sie steht da drüben.
Ja. Aber brennt. Ja, sie brennt.
Ja. Ich habe mir tatsächlich gedacht, eigentlich arg, wie lange die hält wieder mal.
Ja. Also,
die haben wir von Anfang an.
Wir sind schon über der Hälfte, oder?
Ja, circa bei der Hälfte. Schaut so aus, ja.
Stabile Kerze.
Sebi, wie geht's da?
Mir geht's gut, danke. Die Sonne ist wieder draußen.
Du bist ja so ein kleines Sonnenkind, oder?
Ah ja, also ich vergesse das jedes Jahr wieder aufs Neue, wie viel mir dieses Wetter gibt sozusagen.
Und ich finde, man merkt mal extrem, wie scheiße Januar und Februar waren. Also kaum ist die Sonne heraus, sind die Leute immer so unsympathisch.
Ja, für mich war der Februar eh recht kurz. Ich habe es eh ein bisschen verkürzt, aber du hast recht. Es ist die Jänner-Februar-Monate sind selten geil.
Gut auch.
Aber im März, da wo mein Geburtstag ja langsam ist, da ist es oft so, dass dann wieder wärmer wird. Deswegen mag ich den März eigentlich ganz gern. Mhm. Der ist selten so richtig kalt und grausig.
Ja, true that. So, jetzt haben wir über das Wetter geredet.
Ja, schön. Sonst alles gut, Tommy, bei dir?
Sonst alles gut. Ich genieße auch sehr, dass jetzt irgendwie wieder die Sonnenstrahlen rauskommen. Haben wir jetzt ein Frühlingsprojekt gemacht, weil ich werde meinen Balkon ein bisschen herrichten. So eine kleine Gemütlichkeitsoase. Damit bin ich gerade recht viel beschäftigt und sonst ist eigentlich alles. Wie gesagt, es ist sehr auffallend, dass Menschen sich plötzlich von irgendwie, wie soll man sagen, ja schon teilweise Pennern zu netten Geschöpfen entwickeln, sobald die Sonne rauskommt.
Ich glaube, da ist der Kontrast in Wien besonders hoch.
Ja.
Gefühl zumindest.
Absolut.
Aber ja, sehr schönes Projekt. Ich finde gerade so kleine Heimoasen sind voll wichtig und auch richtig schön, um wieder ein bisschen geerdet zu werden
mit der Erde. Mit der Erde.
Mit der Erde.
Das haben wir überhaupt Ende letzten Jahres vorgenommen. Mein Zuhause irgendwie, sieht mich mehr um mein Zuhause zu kümmern. Und jetzt ist die Inneneinrichtung komplett. Und jetzt geht's um Balkon. Lichterketten werden eine wichtige Rolle spielen.
Oh, ja, wo spielen die keine wichtige Rolle?
Du sagst das.
Na, sehr schön.
Das Einzige, mit dem ich jetzt gerade noch struggle, ist so eine Grundsatzentscheidung. Mache ich den Balkon, der in so einem Innenhof, in so einem typischen großen Wiener von anderen Häusern umzingelten Innenhof geht, mache ich den blickdicht oder nicht? Oder ist mir kackegal und lass offen? Weil, so viel sei gesagt, wenn ich den dann verwende, werde ich nicht immer viel anhaben. Und jetzt ist halt die Frage, wie gehe ich mit der Situation um?
Ich weiß gar nicht, ob wirklich so viele Leute auf andere Balkone raufschauen. Das frage ich mich immer, weil wir sind ja auch im Büro jetzt umringt eigentlich von Balkonen. Und die ist Balkonen die Mehrzahl von
Balkoni.
Balkoni.
Ich weiß, Balkönen.
Balkönen, Balkoni. Aber ich finde, Balkoni klingt nett. Das klingt wie Negroni oder so.
Ja, stimmt.
Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so oft macht, dass man da auf andere hinschaut. Aber ich verstehe trotzdem, was du meinst. Weil selbst wenn es nicht so ist, fühlt man sich beobachtet.
Ja.
Und das ist ein Ding. Wenn du dir in dem Sinn keine Aussicht verbaust.
Ja. Nein, nicht wirklich. Ich schaue den Innenhof.
Eben, also dann finde ich es eigentlich relativ. Dann könnte man das schon irgendwie blickdicht machen wahrscheinlich.
Ja, bin ich dabei.
Wir werden sehen. Halt uns am Laufenden.
Wird gemacht. Sebi, um was geht's heute? Und ich mir schwant Böses.
Dir schwant Gutes und
Böses. Übrigens, hast du meine Insta-Story gesehen?
Wo du ein Priester warst.
Oh ja, ich war ein Priester. Und ich habe eigentlich auch beim ich nenne es mal Verkleiden, viel an dich gedacht. Weil es hat schon sowas. Ich hätte einfach so mal aus der Kalten einen Exorzismus durchführen können.
Aus der Kalten? Mhm. Ja, schön. Ich bin sicher, ich weiß nicht, wie der Vatikan das, ob der das so auch so sehen würde. Aber ja, ich finde, das hat dir gut gepasst.
Also überhaupt. Zum Hintergrund, ich habe am Wochenende beim Krimi-Dinner mitgemacht und war ein lüsterner Pfarrer und habe mir auch, ich finde schon, dass ich mir Mühe gegeben habe.
Also das Outfit, was ich gesehen habe, war wirklich authentisch.
Und jetzt, ohne jetzt überheblich klingen zu wollen, ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen scharf gefunden, was super weird ist, wenn man sich als Pfarrer verkleidet.
Ne, finde ich gar nicht so tatsächlich, weil das ist ja eh auch irgendwie in der Popkultur ein bisschen so, oder? Dass gerade so Priester und Nonnen oft irgendwie was Sexuelles an sich haben, auch durch diese Enthaltsamkeit und das Ganze.
Ja,
und ich glaube, um diesen Kontrast rauszustreichen von Sünde und, weil die sollten ja eigentlich rein sein und gar nicht solche Gedanken haben, was ja auch unmöglich ist. Ich meine, wir sind alle Menschen. Mhm. Anyways. Aber ich glaube, deswegen ist es gar nicht so unüblich, dass man da eine gewisse Sexualisierung im Kopf hat.
Macht Sinn.
Immer öfter die Bibel da in unserem Podcast. Ja, jetzt heißt du schon Tischgebet auf Instagram.
Tommy Tischgebet.
Da passiert was.
Ein paar von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern folgen mir privat auf Instagram. Nur ganz kurz zur Erklärung. Tommy Tischgebet hat absolut nichts Kirchliches oder Religiöses an sich. Das wäre einfach nur mein Schlagername. Das ist aus einer Unterhaltung mit einem Kumpel entstanden, was mein Schlagername wäre, und es wäre Tommy Tischgebet. Und ja, es wäre nicht zwingend Schlager, es wäre eher so Malle-Musik. Und ich kann mir das gut vorstellen, ich war so ein Priesterkutte an und ich weihe die Leute mit Bier.
Ja, stimmt, das ist schon ein Bild.
Ja, Tommy Tischgebet.
Tommy. Ist stimmig.
Na gut, also Astromaus.
Aber gut, Astromaus, du sagst es, aber wir sind eh schon richtig im Vibe, weil heute gibt es auch wieder viel Religiöses, über das wir reden, denn es ist eine weitere Episode von Dunkle Astrologie, die Sternzeichen und ihre Dämonen. Heute tauchen wir in die Energie eines Sternzeichens ein, das nicht nur ehrgeizig und zielstrebig und unbeirrbar ist, sondern hinter der Fassade viel Tiefgründiges verbirgt. Es ist das Zeichen der Prüfungen und der karmischen Schulden, der Steinbock.
Der Steinbock. Wann hat Steinbock Geburtstag?
Der Steinbock ist vom 22. Dezember bis 20. Januar.
Okay.
Seine dämonische Seite wird durch einen gefallenen Engel repräsentiert, der einst Wissen brachte und dann dafür verbannt wurde. Er ist ein Rebell, ein Lehrer, ein Verdammter und, wie man sagt, dem Steinbock sein dunkles Erbe vermacht hat.
Wichtigste Frage, reitet er auf irgendeinem Tier?
Heute nicht, aber es gibt ein Tier, also es kommt ein Tier vor.
Ein Steinbock.
Jein, ja, mehr oder weniger. Außerdem erfährt ihr heute auch wie immer mehr über den Erzengel und der ist nicht minder spannend als der Dämon. So, na gut, Tommy, bist du bereit?
Bitte. Wie viele Sternzeichen haben wir eigentlich?
Es läuft langsam aus, aber wir haben noch einige vor
na,
uns.
Na geh.
Und wir werden sicher irgendwas draus machen. Noch weiter. Also so wirklich aufhören wird das nie. Bevor wir starten, hier unsere Triggerwarnung. Hier ist sie.
Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes.
Na gut.
Hat er nämlich, warte mal, ist Jesus Steinbock? Ja, schon, oder?
Theoretisch ja, wenn das stimmt, wobei ja viel darüber diskutiert wird, dass der 24. Dezember nicht sein Originalgeburtstag
war. Na geh, sonst wäre Jesus Steinbock.
Wenn wir davon ausgehen, dass Weihnachten sein Geburtstag ist, ja.
Okay.
Was aber schon passt, ist so eine Führungsperson.
Geh bitte.
Egal. Okay, wir werden darauf zu sprechen kommen. Du wirst sehen, warum das gar nicht so schlecht passt.
Okay.
Der Dämon des Steinbocks ist Azazel. Ich habe oft gegoogelt, wie man es ausspricht. Ich hoffe, ich werde mich im Laufe des Podcasts das nicht vergessen, weil es ist eben Azazel.
Azazel.
Aber man schreibt es irgendwie Azazel.
Azazel.
Also ich glaube, so sollte man es auf keinen Fall aussprechen, aber deswegen. Ich habe es mir eh manchmal reingeschrieben mit Doppel-E, damit ich es im Kopf habe. Aber nur, damit ihr Bescheid wisst. Wie immer fangen wir an mit Ursprung und Überlieferung. Azazel taucht in zahlreichen religiösen und mystischen Texten auf. Doch am prominentesten ist seine Erwähnung im Buch Henoch. Das ist eine apokryphe Schrift, die lange Zeit in jüdischen und frühen christlichen Kreisen sehr hoch angesehen war. Tommy, fragst du dich jetzt, apro was?
Apro was?
Genau, was sind denn apokryphe Schriften? Es handelt sich dabei um religiöse Texte, die nicht in den offiziellen Kanon der Bibel aufgenommen worden sind, aber dennoch eine bedeutende Rolle in der Theologie und Mythologie spielen.
Warum haben sie denn nicht reingeschafft?
Unterschiedlich. Manches wollte die Kirche einfach dann, was die manche Aspekte, die das behandelt, wollte die Kirche raus haben und nicht mehr drin haben. Dann gibt es auch, glaube ich, das Thomas-Evangelium, wenn ich mich richtig erinnere, gehört auch zu diesen Büchern, die nicht reingenommen worden sind.
Scheiße.
Also ja, ich glaube, das, was ihnen nicht gepasst hat, einfach aus welchen Gründen
auch Zäsur. Immer,
genau, wurde zensiert. Besonders das Buch Henoch, das Azazel ausführlich erwähnt, war über Jahrhunderte hinweg von großer Bedeutung, bis es eben als nicht kanonisch erklärt wurde. Nichtsdestotrotz hat es zahlreiche Vorstellungen von Engel, Dämonen und dem Jenseits geprägt. Ich habe dir hier auch ein Zitat vom Buch Henoch mitgebracht, das Azazel gleich erwähnt. Und Azazel lehrte die Menschen das Schmieden von Waffen und Rüstungen, das Kunstwerk des Schmückens und die Verführung durch Kosmetik. Und die Erde war verdorben durch seine Werke. Henoch 8, 1 bis 2.
Mhm.
Wie du erkannt hast vielleicht.
Mit Sicherheit erkannt hat.
Soll sein Wissen eben zur Verderbnis der Menschheit geführt haben.
Sprich, weil er ihnen das Schmieden von Waffen beigebracht hat. Unter anderem.
Und das Schmücken interessanterweise. Das ist ein Aspekt, der sehr oft vorkommt, den wir auch ein bisschen behandeln werden, weil ich das eigentlich irgendwie spannend finde, dass Schmücken sowas...
Ja, also ein bisschen das Sündhafte,
was Sündhaft.
Verführerische.
Ja, gut, ganz genau. Ja, gut assoziiert, genau deshalb. Ja. Mhm. Azazel wurde oft als der schönste Engel beschrieben und musste dann gewissermaßen als Sündenbock für die Verdorbenheit der Menschen herhalten. Tatsächlich ist der Begriff Sündenbock sehr wichtig, den hat Azazel geprägt und dazu kommen wir gleich. Und vielleicht fällt dir auf, Tommy, hier reden wir ja schon von einem Bock. Also hier ist schon das erste Mal so ein kleiner Hint, warum gerade der Steinbock damit assoziiert wird.
Mhm.
Nachdem Azazel den Menschen dieses ganze Wissen und rundum eben Schmiede und Schmücken gebracht hat, soll Gott ihn dann bestraft haben, indem er ihm seine engelshafte Gestalt genommen hat und dem Erzengel Raphael befohlen hat, ihn in die Wüste Dudael zu verbannen.
Dudael? Also Wüste, die steht bei mir ganz unten auf der Liste, die ich ernst nehmen kann.
Ja, Dudael. Komisch. Naja, dort soll er jedenfalls bis zum Tag des Gerichts gefesselt bleiben. Hier habe ich dir auch wieder ein Zitat noch mitgebracht aus dem Henoch. Binde Azazel an Händen und Füßen und wirf ihn in die Finsternis der Wüste. Und jetzt habe ich gleich mal ein Bild für dich zur Beruhigung, Tommy. Bild 1 ist eine Darstellung von Azazel und stammt aus dem uns mittlerweile bekannten Dictionare Infernal, also aus dem höllischen Wörterbuch aus 1863.
Na gut, man sieht eine menschähnliche Gestalt mit Hörnern am Kopf und wieder komischen Tierfüßen, immer diese Tierfüße. Und einen Dreizack über die Schulter gelegt und an seiner Seite ein offensichtlicher Steinbock. Und eine ganz komische Fahne, die er hinterher zart, wo ein Frosch drauf ist. Das ist ja absurd. Was macht denn der Frosch da?
Wir werden auf die einzelnen Symboliken eingehen, aber tatsächlich, den Frosch kann ich dir nicht erklären. Das habe ich nicht gefunden, was dieser Frosch... Ich kann dir das Banner erklären, aber was der Frosch auf dem Banner sucht, das weiß ich nicht.
Mhm.
Also zum Gesicht fangen wir mal da an.
Ja.
Aber du hast es gut beschrieben, ja? So was. Es ist zwar kein Steinbock, sondern ein Ziegenbock, aber... Also das Gesicht ist auch schon so eine Mischung aus menschlichen und tierischen Zügen. Und wenn du schaust, sind die Augen recht weit aufgerissen, der Mund ist leicht geöffnet. Und das soll schon so andeuten, dass er ein Wissensbringer ist, weil er redet.
Ah ja.
Und das Banner kommt hier jetzt zum ersten Mal, später dann nochmal vor, kann auch hier die Symbolik tragen von den Konsequenzen, die diese Offenbarung hatte. Also weil er muss so was Schweres tragen.
Ach so.
Auf seinen Schultern. Also das kann man so interpretieren.
Mhm.
Dann die Hörner, die sind ein Symbol für diesen Sündenbock und für diese dämonische Macht.
Mhm.
Und in der Dämonologie werden Hörner häufig mit Macht, Rebellion und dem Preis, den man dafür zahlt, in Verbindung gebracht. Also du bekommst oft Hörner, wenn du dich der bösen Seite zuwendest, sozusagen. Mhm. Dann verlierst du mehr von deinen menschlichen Zügen. Allgemein diese animalischen Extremitäten und so weiter, die stehen in der okkulten Ikonografie halt immer für diese Bestialität, dieses Instinktgeleitete.
Die Nähe zum Bösen, oder?
Und genau, und Rebellion.
Mhm.
Auch gegen die eigene Natur, wenn man so will, weil man nicht mehr so engelhaft oder so menschlich ist. Übrigens, apropos, ich habe letztens auf Instagram hat mir jemand ein Reel von einem Taubenbaby geschickt, weil wir das mal sehen wollten.
Ja, das hat eine Lügnerin gewesen oder Lügner.
Aber weißt du, was witzig ist? Ich habe dann draufgeklickt, ich habe es einmal gesehen und dann war es aber weg. Tatsächlich, ohne Spaß. Also, okay. Es war so. Weird, oder?
Taubenbabys.
Da gibt es wirklich irgendeine Verschwörung, glaube ich, langsam.
Ja, absolut.
Also zurück zu dem Bild. Wie gesagt, eines der auffälligsten Elemente ist die Darstellung dieser schwarzen Ziege an Azazels Seite. Sie repräsentiert einerseits den Sündenbock, beziehungsweise den anderen Sündenbock. Und das ist eine klare Anspielung auf das jüdische Sündenbock-Ritual, das Yom Kippur. Das werde ich später gleich erläutern, was das ist, genau. Und sie steht auch für das Opfer, das notwendig ist, um verbotene Weisheiten zu erlangen. Und in vielen okkulten Traditionen wird die Ziege als ein Symbol für Opfergaben betrachtet. Mhm. Außerdem ist sie auch eine Manifestation Azazel selbst, der sich oft in dieser tierischen Form zeigen soll. Übrigens, Fun Fact, beim Rückflug von Sri Lanka konnte ich endlich den Nun 2 sehen. Hast du ihn gesehen?
Ja. Ja, den Nun haben wir eh den Escape Room gespielt.
Ach ja, ja, genau. Und eigentlich ist die Nonne ein Dämon, nur in der Erscheinung einer Nonne und so weiter. Anyways, da gibt es eine Szene in so einer Kirche mit so einem Buntglas, wo eben so ein Ziegenbock oben ist. Mhm. Und der wird dann später von Valak, das ist eben die dämonische Nonne, zum Leben erweckt. Und das ist dann so ein Ziegenmensch-Hybrid. Und ich glaube eigentlich, dass das eine Anspielung auf Azazel ist. Ist jetzt mal meine Interpretation. Dann zum Dreizack. Der Dreizack ist natürlich ein Zeichen der Macht und traditionell ein Symbol für Kontrolle und Bestrafung. In der christlichen Ikonografie wird der Dreizack oft mit dem Teufel assoziiert, während lustigerweise in anderen Kulturen es eigentlich eine Waffe der Meeres- und Unterweltgötter ist. Poseidon. Genau, Poseidons Dreizack.
Was bin ich für ein Trottel?
Und auch in der hinduistischen Mythologie, zum Beispiel Dreizack von Shiva, ist eben eher mit der Unterwelt verbunden. Mhm. Dann das Banner. Warum mit Frosch, wie gesagt, weiß ich nicht.
Dieser Frosch.
Aber das kommt daher, dass der Dämon in verschiedenen Schriften als der erste Bannerträger der Höllenarmeen bezeichnet wird. Und wie schon erwähnt, repräsentiert es vermutlich auch die Last bzw. die Schuld, die er trägt. Mhm. Zu Azazel in der jüdischen und christlichen Überlieferung. In der hebräischen Bibel begegnet uns Azazel in einem anderen Zusammenhang, nämlich dem Yom Kippur-Ritual. Mhm. Hast du davon schon mal gehört, Tommy?
Ich weiß nur, dass Yom Kippur wichtiger jüdischer Feiertag ist.
Der höchste jüdische Feiertag. Richtig. Bei dem Yom Kippur-Ritual wurden damals zwei Böcke geopfert. Mhm. Einer für Gott, der andere wurde mit den Sünden Israels beladen und zum Sündenbock gemacht.
Ah, Sündenbock. Daher kommt es.
Richtig.
Okay.
Und dieser Bock wurde dann in die Wüste zu Azazel geschickt. Man kann generell sagen, symbolisch ist es auch deswegen, dass sie den Bock dann in die Wüste schicken, um ihn aus der Mitte Israels zu verbannen und zum Ursprung zurückjagen, also zum Teufel, / Azazel. Mhm. Ob Azazel eben ein real existierender Dämon war oder betrachtet wurde, bleibt ziemlich umstritten, denn manche Theologen sehen in ihm einfach ein Symbol für diese unberechenbare Naturgewalt der Wüste. Dass man einfach die Wüste und dieses Unbekannte, was dort mit seinen Stürmen und so, als Azazel bezeichnet hat. Oder eben sie haben wirklich geglaubt, dass dort irgendwo ein Dämon ist, dem sie den Bock dahin schicken. Heute jedenfalls ist das Yom Kippur-Ritual für Frauen ab 12 und für Männer ab 13 Jahren ein Fastentag, an dem 25 Stunden gefastet wird. Das heißt, von kurz vor Sonnenuntergang des Vortags bis zum nächsten Sonnenuntergang wird weder flüssige noch feste Nahrung eingenommen. Auch Rauchen ist natürlich untersagt. Und ich habe hier auch einen kleinen Auszug mitgebracht aus dem Levitikus. Das Buch Levitikus. Sagt er was, Tommy?
Natürlich.
Ja.
Aber ich sage jetzt nicht, was es ist. Weil ich
Ja, mir kam es tatsächlich vom Namen her auch bekannt vor, aber...
Na, traue mich nicht.
Ich weiß nicht, ob es mehr erklären wird von der Definition, die ich da mitgebracht habe, weil es müsste man länger behandeln, was es genau ist. Aber es gehört jedenfalls zum Exodus-Buch, begonnen mit der Mitteilung der Tora Gottes an Mose.
Ja, so hätte ich es auch erklärt.
Genau, also es geht, das kommt irgendwie von dem, was Mose von Gott übermittelt bekommen hat. Hier das Zitat. Und der Bock, auf den das Los Azazel fällt, soll lebendig vor den Herrn gebracht werden, um für ihn Sühne zu erwirken, und er soll in die Wüste fortgeschickt werden. Levitikus 16,10. Jetzt kannst du mal Bild 2 öffnen, das wäre ein Fensterbild, so wie bei der Nanne ein bisschen.
Ah ja.
Mhm. Genau, das ist,
da wird gewürfelt.
Das ist in der Kathedrale von Lincoln. Und wie du schon aus dem Zitat auch vielleicht erkannt hast, steht da nämlich, auf den das Los für Azazel
fällt. Ja, okay, das ist praktisch die Würfel.
Richtig, also Symbolik. Wer von den beiden Böcken der ist, der zu Azazel kommt, das ist, wird immer ausgelost.
Mhm. Ja, wurscht, sterben dann sie beide.
Ja, wobei es natürlich für den, der zu Gott geht, unter Anführungszeichen besser angesehen wird. Gilt übrigens dieses Fensterwandbild als eines der bedeutendsten Werke der englischen Gotik und befindet sich eben auch im englischen, Überraschung, Lincoln. Dann kannst du gleich Bild 3 öffnen. Das ist ein Bild aus der Nationalbibliothek von Israel und das zeigt die Wüste von Judäa und die Auslieferung eines solchen Sündenbocks. Mhm. Und ich fand es irgendwie ganz
orges Bild
irgendwie. Ja, es fängt einen ein, finde ich.
Da siehst du halt im Hintergrund die Weiten der Wüste und im Vordergrund zwei Typen und einer davon hat eine Ziege an der Hand. Aber es ist halt so crazy, weil es so offensichtlich aus der mehr oder weniger Jetztzeit ist.
Mehr oder weniger.
Aber keine 100 Jahre.
Nein. Ja, richtig. Also genau, Setting einfach genauso, wie es beschrieben wird, das Ritual. Ich weiß nicht, wie weit dieser Bock dann begleitet worden ist und ab wann man den dann sozusagen alleine weiterlaufen hat lassen.
Urgemein.
Ja, er kommt eh zu Azazel.
Ja, aber er stirbt urgrausig.
Weiß man ja gar nicht, was Azazel damit macht. Vielleicht ist er eh netter als Gott.
Okay.
Wir wissen es nicht. Die christliche Theologie jedenfalls greift eigentlich Azazel eher selten auf. Jedoch in der mittelalterlichen Dämonologie erscheint er oft als einer der Höllenfürsten und Bannerträger, wie wir schon gesagt haben. Und er gilt als der Waffenschmied der Hölle.
Ah ja, damals Schmieden wieder.
Genau. Beim Islam ist es wieder so, dass Azazel eigentlich so als eine frühere Form von Iblis, also kannst du dich noch erinnern, das hatten wir bei der Skorpionfolge.
Ja.
Das ist ja dieses Wesen, das sich weigerte, vor Adam zu verbeugen. Und dann aus dem Himmel verstoßen wurde. Und das wird eigentlich gleich assoziiert. Also im Islam sind oft viele unserer Dämonen zusammengefasst als Iblis. Die haben da weniger Kategorien oder weniger Wesen als wir. Mhm. Interessant war auch, ich habe diesen Dämon auch in einer jesidischen Legende gefunden. Bei den Jesiden handelt es sich um eine ethnisch-religiöse Gruppe mit etwa 1 Million Angehörigen. Und die haben eine interessante Legende über Azazel. Dort heißt es, dass er sich von Gott trennen wollte und freiwillig in die Hölle gegangen ist. Mhm. Nachdem aber einige Zeit vergangen ist, bereute er irgendwann seine Entscheidung und er soll der erste und, so wie ich das verstanden habe, einzige Dämon gewesen sein, der wieder lernte, unter Anführungszeichen, zu weinen.
Weil Dämonen also schon Gefühle empfinden.
Genau, wieder Gefühle empfinden konnte. Und diese Tränen konnten sogar die Flammen der Hölle löschen. Mhm. Woraufhin er dann auch wieder in den Himmel zurückkehren konnte. Mhm. Und das fand ich irgendwie eine ganz
spannende Interpretation
und schöne Legende. Und das bringt mich ein bisschen auch nämlich zu diesem Aspekt der Tränen, den ich da gern aufgreifen wollte, ganz kurz. Weil Tränen sind auch hier wieder mehr als ein Ausdruck von Emotionen. Und viele glauben ja, dass das Wasser ist, das aus unserer Seele fließt. Mhm. Es soll dieses Bindeglied zwischen dem Inneren und dem Äußeren und gleichzeitig zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen darstellen. Und Tränen sind deshalb in vielen spirituellen und okkulten Traditionen sehr machtvoll und gelten als reinigend und sogar manchmal als heilig. Mhm. Sie sind ein Symbol der Erlösung, der Transformation und der Auflösung von Sünde und Leid. Aber ich fand es irgendwie ganz schön, dass die Tränen eigentlich kein Zeichen der Schwäche sind, wie es irgendwie allgemein gesellschaftlich oft dargestellt wird.
Schöner Gedanke.
Voll. Und auch bei den christlichen Bildern und so merkt man ja, weinen die Engel. Also Tränen haben schon immer was sehr Mystisches auch gehabt. Und selbst in der Alchemie wird das Wasser als das Element der Auflösung und Neuschöpfung betrachtet. Und da war jetzt schon ein sehr wichtiger Begriff, der mit Azazel einhergeht, die Alchemie.
Als alter Schmied war er wahrscheinlich diesem ganzen Thema, wie kann ich Gold herstellen, oder war er auch nicht so fremd?
Ja, gut, Tommy, das ist sehr gut, das war absolut richtig. In den mittelalterlichen Dämonologien taucht Azazel eben als einer der Herzöge der Hölle auf und oft wird er in Verbindung gebracht mit Wissen über Alchemie, Metall und Kriegskunst, wie du richtig gesagt hast. Gerade in diesen Zeiten wird er oft als dunkler Alchemist betrachtet. Kurz und knapp habe ich dir und euch da draußen jetzt die 7 wichtigsten Metalle und ihre alchemistische Bedeutung mitgebracht. Da wäre einmal das erste Gold, Aurum, das göttliche Metall. Hast du eine Ahnung, magst raten, für was das steht?
Aurum?
Mhm. Also Gold an sich in der Alchemie, was verbindest du damit?
Reichtum, Macht.
Ja, Macht ist gut, ja. Macht ist gut.
Wahrscheinlich irgend sowas wie Schönheit.
Nicht explizit, ne? Mhm. Eigentlich ganz klar, wenn du an den Himmel
raufst. Das Göttliche.
Ja, aber was ist denn so Gold und scheint auf uns runter?
Die Sonne.
Ja, genau. Also es ist ein Symbol für vollkommen.
Was ist gelb und scheint auf uns runter?
Die ist Gold. Ich habe nicht gelb gesagt.
So.
Wie gelb, das klingt ja so, das ist Gold. Mhm. Es ist ein Symbol für Vollkommenheit, spirituelle Erleuchtung und göttliche Energie. In magischen Traditionen wird Gold oft als das Metall der Sonne betrachtet und auch mit göttlichem Bewusstsein assoziiert. Dann haben wir Silber, Argentum. Das ist das Metall der Reinheit und des Mondes. Es wird mit der Weiblichkeit, Intuition und spiritueller Reinigung in Verbindung gebracht und auch mit dem Unterbewusstsein. Traditionell werden deshalb oft rituelle Schutzamulette aus Silber gemacht. Wusste ich auch nicht. Und ich fand das ganz spannend irgendwie bei meinem eigenen Schmuckverhalten. Ich bin ja nur Gold, obwohl ich sonst zu dem Mond so zugetan bin. Was den Schmuck betrifft, ist da immer Gold. Vielleicht ist das so mein unterbewusster Ausgleich für die ganze Mondenergie.
Ja, ich bin eher Silber.
Total, ja. Ja, witzig. Also fand ich irgendwie interessant. Dann gibt es noch als drittes Kupfer, Cuprum. Das ist das Metall der Venus und der Verführung. Hier haben wir diese Schönheit, Liebe, Harmonie und künstlerischer Ausdruck und wird vor allem für Herstellung von Talismanen und Liebeszauber genutzt. Sehr wichtig, das vierte ist Eisen, Ferrum. Das ist das Metall des Krieges und der Disziplin, steht eben für Stärke, Durchhaltevermögen, Disziplin und Aggression. In den okkulten Traditionen wird Eisen mit Mars verbunden und dem Kriegsgott assoziiert. Dann haben wir noch Blei. Plumbum. Ich wusste, dass du, kann man das anders aussprechen, aber ich glaube, es ist einfach Plumbum.
Schön.
Ist das Metall der Transformation und des Todes. Was irgendwie auch passt, oder Blei ist ja auch giftig in großen Mengen. Es symbolisiert ein schweres, träges und dunkles Element, das aber in der Alchemie als Ausgangsstoff für spirituelle Umwandlungen dient. In vielen esoterischen und okkulten Traditionen wird Blei mit dem Planeten Saturn und der Grenze zwischen dem Diesseits und dem Jenseits assoziiert. Kommt dir da vielleicht eine Tradition zum Über...
Bleigießen.
Genau, daher kommt das tatsächlich. Einer der letzten alchemistischen Bräuche, die sich praktisch so lange gehalten haben.
Spannend, da mit dem Wissen wir die massiv angeben.
Ja, und jetzt ist es ja verboten.
Manche tun es nur illegal, habe ich gehört.
Ja, und es gibt jetzt sowas Neues, was gleich ausschaut. Wirklich? Wir haben das auch gemacht mit einem anderen, was nicht Blei war, sondern was anderes, was jetzt geht.
Gold. Das Hebel schmilzt immer Gold ein.
Ja, das ist so mein Ding. Das vorletzte, was ich mitgebracht habe, ist Quecksilber.
Ui, der Tod.
Merkurius genannt, ist das Metall der Wandlung und Magie. Steht für Beweglichkeit, Intelligenz, Kommunikation und spirituelles Erwachen.
Org.
Gar nicht so mit Tod assoziiert in dem Fall, sondern mehr, ich glaube, weil es eben Quecksilber, weil er so flüssig fest,
das, ach so, okay.
Ich glaube, weil das so ein Zwischending ist. Mhm. Drum wird es auch oft als Brückenmetall zwischen dem irdischen und der spirituellen Welt betrachtet. Mhm. Und das letzte ist Zinn, Stannum, das Metall der Weisheit und des Wachstums, Symbol für Expansion, spirituelles Wachstum und Weisheit, wird mit Jupiter assoziiert und mit der Philosophie in Verbindung gebracht.
Weißt du, was so crazy ist? Das hat sich irgendwer mal einfallen lassen. Also ich sage jetzt nicht, ich will jetzt gar nicht diese Diskussion, dass es unten ist, um das geht es mir gar nicht.
Ja, ja, weiß schon, was
aber du selbst wenn es wahr wäre, hat das trotzdem irgendwer mal
sehr überzeugend rübergebracht.
Ganz genau.
Ja. Ist es nicht immer so, das ist ja vor Gericht und überall einfach der die bessere Geschichte erzählt. Ja,
super Geschichte.
Ja. Der, das
und wie gesagt, damit will ich überhaupt nicht hinterfragen, stimmt's oder stimmt's nicht. Wieder andere Diskussion, aber es ist so spannend, dieser krasse Grad an Storytelling und Marketing, der da dahinter steckt. Ohne urteilen zu wollen.
Absolut, null. Dem kann man auch wirklich nichts hinzufügen, das stimmt, ja. Jetzt darfst du Bild 5 öffnen.
Sehr gerne.
Sollte mal das Siegel sein, das kannst du ein bisschen beschreiben, von Azazel.
Ich sehe ein Siegel, Shiri, Go to Mina, Azazel, Sokai, Dino, Shake.
Ja, ich hoffe, du hast jetzt nichts irgendwie beschworen.
Das oh no,
was wirklich? Was da drumherum steht, ja. Das sollte man dann sagen. Also, okay. Du wirst es dann heute Abend merken, falls Gott, irgendwas Gott. Erscheint. Ich habe es nur deswegen auch mitgebracht, weil ich das sehr faszinierend fand, weil dieses Siegel findet man im Internet relativ oft auf Ringe und Schmuckgegenstände.
Okay.
Und weil er ja irgendwie dieser Lehrer des Schmückens, sage ich jetzt einmal, war oder ist, ich meine, ich glaube, es wird von fast jedem Dämon irgendwelche Schmuckstücke geben, aber das war auffällig. Hier schreibt auch Henoch übrigens, und er zeigte ihnen das Schmücken der Augen, das Verschleiern der Haut und das Färben der Haare, damit sie einander in Sünde verführten.
Mhm.
Also du hast schon recht gehabt, das Schmücken kommt vor allem wegen dieser Verführung und der Sünde. Was sind dann so Zeremonien oder Rituale, die mit Azazel in Verbindung gebracht werden? Viele magische Traditionen sehen vor allem in den Nächten der Macht einen idealen Zeitpunkt für Azazel, vor allem im Herbst-Äquinoktikum, das ist also die Herbst-Tag- und Nachtgleiche. Die fällt heuer übrigens auf den Montag, den 22. September 2025. Und in den alten Schriften, insbesondere im Grimoire Der kleine Schlüssel Salomon, das hatten wir auch schon öfters, jetzt bist du schon Profi, gibt es eben zahlreiche Hinweise darauf, dass Azazel mit Feuer und diesem Siegel, was du gesehen hast, angerufen werden kann. Ich habe auch einen interessanten okkultistischen Schriftzug aus dem 19. Jahrhundert gefunden. Der lautet wie folgt: Wenn du Azazel rufst, wisse, dass du nicht ohne Antworten bleiben wirst. Doch ob du die Wahrheit erträgst, ist eine andere Frage.
Na boom.
War irgendwie stark.
Nochmal Ansage.
Viele Legenden sagen, dass ihn vor allem Krieger angerufen haben und ihm die Treue schworen, um eine gewisse Zeit unverwundbar zu sein. Also gerade vor Kriegen oder so oder bevor es in die Schlacht geht, gab es anscheinend so eine zeitlich begrenzte Unverwundbarkeit, jedoch mit einem hohen Preis. Denn das eigene Herz, so heißt es, wurde ebenfalls unverwundbar. Allerdings für immer. Was so,
also unsterblich.
Unsterblich, aber eher so gemeint, dass es aus Stein wurde und unfähig war zu lieben. Mhm. Also das war der Preis dafür. Und jetzt kommen wir noch zu den konkreten Fähigkeiten vom Dämon.
Na dann, raus damit.
Eine Fähigkeit, die eigentlich auf der Hand liegt, aber ich weiß nicht, ob man darauf kommt, so wirklich. Waffen mit übernatürlicher Kraft.
Ziemlich badass.
Er hat ziemlich viele so legendäre Waffen geschmiedet oder soll viele Waffen geschmiedet haben. Ich habe jetzt eins mitgebracht als Beispiel. Es gibt viele magische Schwerter, wo er involviert war. Aber das berühmte Durandal, ich hoffe, ich spreche es französisch, Durandal. Man schreibt es jedenfalls Durandal. Mhm. Aber wie gesagt, mein Französisch, ich habe es eigentlich vorher gegoogelt, aber ich habe es leider jetzt vergessen. Das ist ein Schwert, das von Engel mit geheimem Wissen geschmiedet wurde, das eben auf Azazel zurückgehen soll. Hast du davon schon mal gehört, von diesem Schwert?
Nein, noch nie.
Aus diesem altfranzösischen Roland-Lied bekannt. Und laut dem Lied wird Karl dem Großen von einem Engel ein Schwert übergeben. Und das Heft des Schwertes enthält einen Zahn des Apostels Petrus, Blut des heiligen Basilius, ein Haar des heiligen Dionysus sowie ein Stück vom Gewand der Jungfrau Maria.
Na, servus.
Also sehr, sehr heilig. Mhm. Das Schwert hat Karl dann seinem Paladin Roland übergeben. Und die haben dann zahlreiche Siege damit gewonnen. Irgendwann war aber diese Siegesreihe dann auch wieder aus, nämlich in Roncaval. Ich hoffe, man spricht das so aus, ist in Spanien ein Ort. Dort haben sie dann eine Schlacht verloren. Und zwar gegen die Sarazenen, was übersetzt Menschen des Ostens bedeutet. Und er wollte dieses Schwert vor ihnen bewahren. Und hat es dann versucht, an einem Felsen zu zerstören. Jedoch soll dieses Schwert auf magische Weise in den Felsen geglitten sein. Und niemand hat es seither je wieder entfernen können. Und es ist angeblich noch heute dort.
Wirklich? Siehe
Bild 6.
Ja, da ist ein Schwert.
Genau, das soll dieses Schwert sein.
Na, Org. Ja, da ist halt wirklich ein Schwert im Berg.
Deswegen habe ich es mitgenommen, weil ich es irgendwie voll witzig fand, dass es dazu so ein Bild auch noch gibt, wo man sagt, das ist das da oben im Felsen.
Irre.
Mhm. Kann man mal hinfahren, wenn man vorbeikommt. Blutopfer und Metalle, das ist auch spannend. Im Grimoire wird behauptet, dass es bestimmte Rituale gibt zur Erweckung eines sprechenden Schwertes. Oder eines verzauberten Metallstücks. Also wozu man das braucht, aber da kommt
weiß
das.
Weiß keiner.
Naja,
vielleicht irgendwie im Sinne von, er gibt das Schwert an wem und der sticht sich selbst oder so.
Ja, oder wie dieses bei God of War, bei dem PlayStation 5 Spiel, kennst du es?
Kenne ich, aber habe ich nie gespielt.
Super Spiel, wirklich super, super Spiel, sehr zu empfehlen. Da gab es auch das Schwert Ingrid, das sozusagen, das so konnte nicht wirklich sprechen, sie hat so so komische Geräusche gemacht, aber sie hatte eben ein Eigenleben irgendwie und konnte eben auch, wenn sie dir wohlgesinnt war, praktisch für dich Feinde erledigen. Okay. Vielleicht sind das solche Schwerter, dachte ich mir, die so ansprechen gehen. Dann noch Illusionsmagie wird ihm zugeordnet. Also in vielen Schulen glaubt man, dass er sehr großes Wissen für bestimmte Illusionszauber hat und auch Hypnose und Trugbilder gestalten kann. Interessant war auch noch die Maske der Dunkelheit. Das ist ein Ritual aus einem alten arabischen Magietext und der beschreibt eine Technik, die ebenfalls Azazel zugeschrieben wird. Sie soll es dem Magier ermöglichen, sein eigenes Gesicht zu verbergen und seine Erscheinung zu verändern. Und das hängt vermutlich mit diesem Schmuckaspekt und Verändern wieder zusammen. Deswegen wahrscheinlich auch Illusionsmagie, weil das alles irgendwie ein und dieselbe Sprache ist, sagen wir mal so. Und er gilt als der Herr der Sandstürme und Feuermagie. Also eher eine breite Palette eigentlich.
Ist gut aufgestellt.
So, das war's mal zum Dämon. Jetzt kennst dich hoffentlich bestens aus.
Bestens.
Jetzt kommen wir zu seinem Erben, sozusagen dem Steinbock. Wie schon erwähnt, ist er ein Erdzeichen. Menschen, die unter diesem Sternzeichen geboren sind, werden oft als ehrgeizig, unerschütterlich und weise beschrieben. Der Steinbock wird von Saturn regiert, dem Planeten der Disziplin, der Grenzen und der karmischen Prüfungen. In der antiken Mythologie war Saturn oder Kronos, der Titan, der sagte was? Kronos, ja, der zeitgenauen Saturn, der wird dem gleichen Planeten zugeordnet. Der hat seine eigene Kinder verschlungen, um seine Macht zu bewahren.
Schön.
Das gibt ein bisschen so den Einblick auf die Energie, die dieser Planet auf die Steinböcke hat. Er ist nämlich hart und unnachgiebig. Steinböcke wissen, dass Erfolg und Weisheit nur durch harte Arbeit erlangt wird.
High Performer.
Sie sind einerseits geduldig, aber auf einer sehr strategischen Ebene geduldig. Sie sind langfristige DenkerInnen, die ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren, egal wie steinig der Weg ist. Sie sind sehr schwer von ihrem Weg abzubringen, können manchmal aber auch als sehr distanziert und melancholisch rüberkommen. Das hängt vielleicht sogar mit dem Planeten zusammen, weil man sagt, dass Saturn auch für diese Isolation steht. Öffne mal bitte Bild 6.
Ist ja ein Sternbild mit offensichtlich einem Steinbock, der da irgendwie, was ist das, eine Schuppenblume, was sehe ich da? Was ist das da?
Ach so, ja, das ist sein Fischschwanz.
Natürlich.
Wie bei einer Meerjungfrau.
Völlig natürlich. Okay, ich sehe offensichtlich einen Steinbock, der einen Fischschwanz hat. Halb Fisch, halb Steinbock. Schuppenblume.
Ich habe mir gedacht, was, eine Schuppenblume? Gut erkannt, eine etwas komische Mischung, eine Ziege mit einem Fischschwanz. Es ist ein uraltes Bild, das auf die babylonische Gottheit Enki zurückgehen soll, die sowohl mit Weisheit als auch mit den Tiefen des Wassers assoziiert wird. Diese Dualität wird so ganz gut ausgedrückt durch diese Symbolik, weil die Ziege, also der Steinbockteil, steht für den unaufhaltsamen Aufstieg der Macht, für den Ehrgeiz, für die harte Arbeit und das Streben nach den höchsten Gipfeln. Der Fischschwanz symbolisiert wiederum dieses tiefgründige und diese spirituelle Ader, die der Steinbock besitzt, die er annehmen und ausleben kann oder vollends ignoriert und verbirgt. Manche Steinböcke nehmen diese Seite an und leben sie dann auch aus. Und die anderen ignorieren es. Es wird gesagt, dass sie so Machtmenschen mit tiefer emotionaler Komplexität sind. Und sie können sehr oft kühl und unnahbar wirken. Aber unter ihrer harten Schale verbirgt sich eine Welt voller Emotionen. Kommen wir mal zu den positiven Eigenschaften. Wie schon oft gehört, Disziplin und Durchhaltevermögen sind zwei starke Wörter, die ihm zugeschrieben werden. Sie sind unermüdlich im Streben nach Erfolg. Sie wissen, auf ihre Ziele hinzuarbeiten und sie sind meistens in Führungspositionen, UnternehmerInnen, ForscherInnen und StrategInnen zu finden. Ich habe hier auch wie immer natürlich, ob du daran glaubst, Tommy, oder nicht, ein paar berühmte Personen mitgenommen, die Steinböcke waren. Das wäre Isaac Newton, Martin Luther King und Stephen Hawking.
Und Jesus.
Und, den habe ich natürlich ganz vergessen. Und Jesus. Ja, was soll man da noch sagen? Das ist das Zeichen. Ja, aber er war ja auch Politiker irgendwo, Jesus, ja, oder?
Stimmt.
Also.
Und war sehr unbeirrbar. Das muss man ja jetzt schon einmal sagen.
Ja, eben. Ist nicht von seinem Weg abgenommen. Passt auch zum Steinbock, ja. Auch zwei große Wörter für diese Sternzeichen sind Verantwortung und Zuverlässigkeit. Menschen unter diesem Zeichen gelten als die verlässlichsten des Tierkreiszeichens. Sie übernehmen oft schon in jungen Jahren Verantwortungen, sind für die Familie da und halten Versprechen, selbst wenn es sie viel kostet. Man kann so sagen, der Steinbock trägt immer viel auf seinen Schultern, was auch wieder dieses Sündenbock, weißt, hier spielt
ja,
wieder dieses
ganze. Ja, er nimmt die Sünden auf sich.
Genau. Er gilt als sehr intelligentes und strategisches Wesen, gute PlanerInnen und DenkerInnen, die sich von Hindernissen nicht abschrecken lassen. Auch ganz wichtig, Loyalität und Ehrlichkeit. Sie sind äußerst loyal gegenüber denen, die sie lieben. Sie haben einen großen Bekanntenkreis im Normalfall. Aber so wirklich enge Freunde, das sind nur wenige. Aber wenn man einmal in diesem inneren Kreis ist, sollen sie ein Leben lang treu sein, die Steinböcke. Man muss sie schon sehr, sehr, sehr massiv verletzen und enttäuschen, damit das sozusagen ausgemerzt wird. Und das führt uns auch schon zu den negativen Eigenschaften. Der Steinbock gilt oft als kaltherzig und hat so eine emotionale Distanz. Sie werden oft als sehr distanziert und unnahbar wahrgenommen, weil sie eben selten ihre wahren Emotionen zeigen oder ihre wahren Gefühle, weil sie das als potenzielle Schwäche betrachten. Kennst du Steinböcke viele?
Ja, zwei, drei fallen mir ad hoc ein. Und die guten Eigenschaften kann ich verorten. Also sehe ich schon.
Und dieses Distanzierte oft?
Schwer zu sagen, weil ich im Inner Circle bin.
Ach so, ja. Das ist ein Privileg sozusagen.
Schön. Aber es ist auf jeden Fall sehr loyal, das kann ich bestätigen.
Und ihr Perfektionismus fällt in dem Fall unter eine negative Eigenschaft, weil sie einfach sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben und das auch von anderen verlangen dann, was manchmal ein bisschen unfair ist. Und Machtstreben und Kontrolle ist eine ihrer negativen Eigenschaften. Also in diesen politischen Bereichen sind sie sehr anfällig für so Machtspiele und Manipulation. Und dann hätten wir noch die Isolation und Einsamkeit. Denn Steinböcke neigen dazu, sich selbst zu isolieren. Sie fühlen sich oft unverstanden und glauben, sie müssen ihre großen Lasten alleine tragen. Und das stimmt. Also vor allem, meine Schwester ist ja auch Steinbock. Mhm. Das mit der Verantwortung übernehmen, das auf jeden Fall. Auf sie kann man sich wirklich hundertprozentig verlassen, egal was ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie oft viele Dinge trägt, die sie vielleicht gar nicht allein tragen müsste. Und Steinböcke mögen Stabilität. Ja, also das wären so die positiven, negativen Eigenschaften vom Steinbock.
Na, da bin ich schon gespannt, was in unseren PNs landet.
Ob das stimmt sozusagen, ja. Hast du da schon ein paar so Verbindungen gesehen zwischen Azazel und dem Steinbock?
Ja, ich kann mich nur wiederholen. Es ist eine gute Storyline, also ergibt alles Sinn.
Wenn wir so die einzelnen Aspekte kurz anschauen, diese Verbannung in die Wüste und dieses Exil des Wissens und auch Azazel wird mit Isolation verbunden. Mhm. Dann diese Kontrolle über Metalle und Schmieden. Auch Azazel erschafft etwas, hat ein Ziel und arbeitet darauf hin, genauso wie die Steinböcke.
Lass sie nicht abbringen.
Richtig. Dann der Sündenbock natürlich. Ja. Der Steinbock trägt oft die Last der Verantwortung für andere, sei es als Anführer, ist ja auch oft so, wenn du in der Politik bist. Ja,
bügelst dann auch Fehler von anderen
richtig, aus. Richtig. Ja. Bist oft Versorger oder auch als Lehrer zu finden. Und dann im schlechtesten Fall halt ein Sündenbock. Wissensgier und Hochmut, das sind auch so zwei Wörter, die mit Azazel und mit dem Steinbock assoziiert werden.
Macht leider wieder mal extrem viel Sinn.
Und immer dasselbe Spiel.
Immer. Weißt du, wie viele Leute jetzt schon von unseren Folgen erzählt haben und immer gesagt habe, es ist so schwierig, also meine Rolle ist so schwierig als Kritiker, weil es einfach immer Sinn macht.
Das nehme ich als Grinsen. Kompliment.
Dieses wir sehen, der hat so ein freches Lausbubengrinsen gehört. So ein selbstgefälliges fast schon. So erzähl weiter.
Das sind die Momente, die mir natürlich sehr viel Freude bereiten. Ja. Ich habe wie immer bei unseren Sternzeichenfolgen auch versucht, ein paar so mysteriöse Fälle oder Erlebnisse, Geschehnisse rund um den Dämon Azazel zu finden. Leider gab es nur einen Fall tatsächlich, den ich finden konnte, nämlich aus den 80ern von einer Sekte aus Pennsylvania. Also die soll so Daumen mal Pi 1985 bis 1987.
Und lass mich raten, sie haben Steinböcke geopfert.
Ziegen, ja.
Trottos.
Aber ja, tatsächlich. Jedenfalls gibt es einen FBI-Bericht, der halt offengelegt worden ist, wo man ein paar Sachen rauslesen kann. Das war in den, wie gesagt, 1980ern eine Gemeinschaft, die in diesen Wäldern von Pennsylvania, ja, unter Anführungszeichen, gelebt hat. Sie nannten sich selbst die Erleuchteten von Azazel.
Oh.
Und es gibt sogar einen kurzen Absatz von einem Aussteiger, der soll Joshua H. geheißen haben. Und er hat unter Hypnose dann folgende Details preisgegeben. Wir standen im Kreis um das Feuer. Der hohe Priester sprach zu Azazel und wir mussten unsere Sünden bekennen. Dann wurde eine Ziege geopfert und ihr Blut auf unsere Stirn gestrichen. Danach hörten wir eine Stimme aus der Dunkelheit des Waldes. Interessant an dieser ganzen Geschichte ist, dass angeblich nach jenem Abend die Mitglieder spurlos verschwunden sind. Die sind dann auch nie wieder gesehen worden und dann aufgrund dieses Berichts von diesem Aussteiger ist die Polizei dann nachgegangen und hat das Lager auch leer vorgefunden. Also als wäre es überstürzt verlassen worden. Einzig ein Buch hat man gefunden mit dem Titel »Die Offenbarungen Azazels«. In den Bäumen rund um dieses Gelände sollen seltsame Ziegenkopfsymbole eingeritzt gewesen sein. Also ganz klassisch, wie man sich so vorstellt.
Wie man sich jetzt so Sekten in Pennsylvania vorstellt.
Ja, schon. Also erfüllt jedes Kriterium. Und wieder mal sehen wir, die 80er war wirklich, das war...
Eine wilde Zeit.
Eine wilde Zeit. Und eigentlich weiß niemand, was mit den Sektenmitgliedern geschehen ist. Jedoch habe ich natürlich ein bisschen weiter geforscht.
Natürlich.
Das ist jetzt so der mysteriöse Aufhänger, sage ich jetzt einmal, wie das Ganze geschildert wird. Es gibt aber auch eine sehr rationale Erklärung für dieses Verschwinden, weil es könnte sein, dadurch, dass die gewusst haben, dass es einen Aussteiger gibt, der irgendwie mit den Behörden in Verbindung ist, war das einfach eine Flucht vor der Strafverfolgung. Die haben vielleicht deswegen auch abrupt das Lager verlassen, um dem zu entgehen.
Könnte das Sinn machen.
Würde auch Sinn machen. Oder es ist eben, die Sekte ist an sich einfach zerfallen. Ist auch ein Grund. Aber wer weiß. Kein Fall, aber ich bin auf ein sehr interessantes Buch auch noch gestoßen. Das heißt Summoning Azazel, auf Deutsch Azazel beschwören, und ist vom Autor Jordan Tyler Quinn Farkas. In diesem Buch schildert der Autor seine persönlichen Erfahrungen mit den Beschwörungen dieses Dämons. Also auch ganz interessant. Und Tommy, du wirst das vielleicht, Oder nicht kennen, aber du könntest dir vorstellen, mit was für einem Gegenstand hat das wohl alles begonnen?
Die Beschwörung von ihm? Mit was für einem Gegenstand?
Wir hatten es auch schon, wir haben es auch schon probiert als kleiner Hint.
Mit dem Board? Oder
ja, genau.
Wirklich?
Es fing wie so oft mit einem Ouija-Brett an.
Org.
Und entwickelte sich dann zu einer Reihe erschreckender paranormaler Ereignisse, laut dem Autor. Das war der Dämon und der Steinbock. Jetzt haben wir noch etwas übrig.
Den Erzengel.
Ja, genau. Und interessanterweise sind die Namen, finde ich, nicht so unähnlich, denn dem Steinbock wurde der Erzengel Azrael zugeordnet. Ah, ja. Also Azazel und Azrael. Schon unterschiedlich, aber irgendwie witzig, oder? Klingt doch sehr ähnlich.
Aber der Name kommt mir so bekannt vor.
Azrael.
Azrael.
Ja, über den stolpert man vielleicht doch hin und her.
Hat nicht irgendeine Comicfigur so Kassen? Ah, weißt du, wer so
Kassen
hat? Die Katze vom Gargamel. Hat die nicht Azrael Kassen?
Also wir haben das gerade gegoogelt nochmal. Und tatsächlich, die Katze bei den Schlümpfen vom Gargamel hat Azrael geheißen.
Mhm. Habe ich immer nach der Volksschule hab ich Schlümpfe schauen dürfen.
Geil, ich habe die Schlümpfe aber auch gern gehabt. Wobei es schon weird ist, dass es nur eine Schlumpfine gegeben hat.
Ja,
das ist im Nachhinein schon komisch.
Sehr komisch.
Und es ist eher Sekte gewesen eigentlich, oder? Mit diesem Papa-Schlumpf und so.
Ja, ja, so die Soziostrukturen sind stark zum Hinterfragen, aber sie wohnen in kleinen Pilzen.
Wie süß so ist das? Geil. Und dass jeder Charakter so seine Persönlichkeit so nischig ist.
Schlau wie Schlumpf. Und wird der mit den Muskeln geheißen?
Hefti.
Hefti? Oh
das, war Gott, natürlich, das, auf den, das war natürlich mein Crush. Der Hefti.
Hefti war ein Macher.
Geil. Azrael ist jedenfalls ein sehr geheimnisvoller und dunkler Engel. Sein Name bedeutet wörtlich die Hilfe Gottes und verweist damit auf seine bedeutende Rolle im Übergang zwischen Leben und Tod. Denn Azrael ist der Engel des Todes.
Ah ja, okay.
Und Azraels wahre Form soll so erschreckend sein, dass der bloße Anblick lebende Menschen in den Wahnsinn treiben könnte.
Was sollten Engel nicht irgendwie cool sein?
Witzig, dass du das sagst. Ich habe mir das nämlich auch schon gedacht. Je mehr ich mich mit diesen Engel- und Feengestalten beschäftige, desto mehr bekomme ich so das Gefühl, ich meine, die sind schon vermeintlich gut, aber die schauen nicht so ansprechend aus, wie sie uns so vermittelt werden.
Ja, voll. Ich habe bei Engel immer irgendwie so hübsche Wesen vor mir.
Ja, ich glaube, dass das echt gar nicht zutrifft.
Also der ist so schier, dass du wahnsinnig wirst.
Ja, oder auch wie die Seraphim zum Beispiel.
Ah, ja,
der Seraph, den wir gesehen haben, der war ja auch für dich zumindest nicht ansprechend. Ich fand ihn ja ganz okay. Aber ich sage nur, also anscheinend, ich glaube, dass Engel, wenn wir sie in ihrer wahren Gestalt unter Anführungszeichen wahrnehmen könnten, wahrscheinlich nichts mit dem gemein haben, was so auf den Kirchen oben gezeichnet ist, sage ich jetzt einmal. Das ist halt immer die Sache, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das wirklich gibt und dass jemand den gesehen hat oder wie auch immer. Wie willst du das den Menschen? Also weißt du, die erschrecken sich ja mehr vor denen. Also wenn, würde ich da vermutlich auch eine Gestalt nehmen, die irgendwie ähnlich ist, damit du eine Art Vertrauen aufbaust, weil du dich selbst in dieser Gestalt siehst.
Stimmt.
So rein Hobbypsychologen-mäßig. Aber warum ist sie so schrecklich, diese Gestalt? Sein Körper soll aus Gesichtern, Augen und Zungen bestehen. Also er hat schon ein eigenes Gesicht, aber der Rest vom Körper.
Das ist ja widerlich.
Und das soll der Zahl der Menschen entsprechen, die auf der Erde wohnen. Das heißt, diese Gesichter, Augen und Zungen ändern sich natürlich auch ständig, weil sich auch die Anzahl der Menschen auf der Erde immer ändert. Wenn du jetzt mal Bild 8 öffnest.
Ich will mir das nicht anschauen.
Es ist eh nicht so schlimm. So eine furchteinflößende Darstellung konnte ich nicht finden, aber ich finde, sie kommt der Beschreibung am nächsten, würde ich jetzt einmal sagen.
Das ist ja furchtbar, zu was du mich da zwingst. Ah, das ist schon sehr grausig. Vor allem, was ist das für eine Hand da unten? Oder ist das, achso, nein, das ist ja Fuß, Entschuldigung. Ist er Frau oder Mann?
Weiß er wird nicht. Eigentlich hauptsächlich wieder als männlich beschrieben.
Okay. Ja, das ist schon ziemlich grindig, muss ich sagen. Und es sind verdammt wenig Menschen.
Ja, ich glaube.
Man sieht da irgendwie nur 15 Gesichter. Ja, ich verstehe schon.
Aus Platzgründen.
Warum hat er einen Kopf in der Hand?
Und vielleicht ist das die Seele, die er gerade geholt hat, weil das sind ja die noch leben. Das heißt,
ach so.
Ich würde jetzt so interpretieren, dass das der Kopf ist, den er gerade runtergenommen hat, sozusagen.
Ja, das ist schon ziemlich grindig.
Ich finde schon, es sollte so eine Schönheit vermitteln trotzdem.
Oder ja, nicht? Hat er aber nicht geschafft.
Aber es wirkt wie ein normales Kirchenbild unter Anführungszeichen.
Es wirkt alles völlig normal.
Und er ist ganz dunkel, falls dir auffällt. Seine Flügel und alles.
Eben, weil du gehst ja bei Engel eher von irgendwie weißen Gewändern aus oder so. Oder zumindest hellen Gewändern. Aber ja, brauche ich nicht. Okay, verstanden.
Es ist jetzt nicht so erschreckend, wie es beschrieben war, aber ich finde, es kommt dem, was ich so im Internet gefunden habe, am nächsten.
Das ist nicht so erschreckend. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte schaut euch das Foto auf unserem Instagram-Kanal an und kommentiert mal, wie grindy ihr es findet.
Insbesondere im Islam wird Azrael als Engel des Todes verehrt. Und er soll.
Von wem? Entschuldige. Wieso verehrt man einen Engel des Todes?
Ja, das ist eine gute Frage. Beziehungsweise wirst du dich auch fragen, warum sollte man so einen Engel beschwören? Darauf gehen wir auch gleich ein. Weil er die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits begleitet.
Ah, okay.
Also man stellt sicher, dass sein Angehöriger oder seine Angehörige sicher und gut auf der anderen Seite ankommt. Wobei man dazu sagen muss, dass Azrael im Koran nicht explizit erwähnt wird, sondern man hat im Sure 32,11 ihn als diesen genannten Todesengel identifiziert. Ist anscheinend von einem Todesengel die Rede und man hat einfach...
Geht davon aus, dass Azrael...
Genau, richtig. Ebenfalls in der islamischen, aber auch in anderen Mythologien wird erzählt, dass Azrael die Namen der Lebenden und der Toten in einem heiligen Buch führt, wodurch er den genauen Zeitpunkt des Todes jedes Individuums kennt. Erinnert mich ein bisschen an Death Note.
Stimmt.
Also das gesehen, die Serie?
Habe ich gesehen, ja.
Fand ich ganz cool eigentlich. Er ist nicht nur der Todesbringer, sondern er hat auch wirklich dieses Verständnis für den Kreislauf des Lebens. Und ich glaube, deswegen betet man gern zu ihm, weil er eben einem dieses ein bisschen diese Trauer, also er wird schon auch als Trauerbegleiter gesehen.
Ah, okay.
Er kann ihm das besser vermitteln, dass das einfach Teil des Kreislaufs ist. Und darauf werden wir eh noch eingehen. Aber jetzt kannst du Bild 9 öffnen. Das ist schon eine dunklere Darstellung von Azrael, die ich gefunden habe, von einem Künstler. Also beschreibe mal, was du siehst.
Na gut, ich sehe mittig wieder eine Gestalt. Ich sehe auch viel zu viele Hände. Ich sehe viel zu viele Flügel. Ich sehe Schlangen aus dem Hals rauskommen. Und ich sehe, was natürlich spannend ist, die verbotene Frucht, den Apfel in seiner, ihrer rechten Hand. Ich sehe trotzdem einen Heiligenschein. Aber es ist jetzt niemand, mit dem ich auf ein Bier gehen würde. Ah, und ich sehe das Buch. Ich sehe
genau.
Das Buch im Schoß liegen mit... offensichtlich ganz viele Namen drinnen, aber es ist wieder sehr dunkel gehalten. Auch die Umgebung schaut nicht wirklich, wirklich geschmeidig aus, also irgendwo in einer Steinwüste, Wüstenumgebung. Schaut schon alles sehr bedrohlich aus. Also viele Hände, viele Schlangen aus dem Hals wachsend und der Apfel und das Buch.
Ja, genau. Deswegen habe ich das auch mitgenommen, weil da dieses Buch so zentral ist in diesem Bild. Aber an sich findet man sehr, sehr viele Bilder, Darstellungen von dem Engel und die meisten sind eben düster, so wie das. Praktisch das erste war eh eigentlich unter Anführungszeichen am wenigsten düster. Hat ja, aber stimmt. Dafür, zumindest habe ich das als einziges gefunden, diesen Aspekt mit den Gesichtern aufgegriffen, der jetzt hier auch irgendwie nicht wirklich
rauskommt. Das ist schon eigentlich der grausigste, den wir bis jetzt gesehen haben. Also wenn sie alle Engel treffen, sitzt der fix auf einem Einzeltisch.
Aber jetzt fragt man sich vielleicht, wieso gerade dieser Engel mit dem Steinbock assoziiert wird.
Das fragt man sich.
Ich frage sie das nicht,
oder? Nein, doch. Das macht sie überhaupt Sinn.
Naja, wir hatten ja schon gesprochen bei der Symbolik der Steinbocks, dass es ja nicht nur eine Ziege ist oder ein Steinbock eben, sondern auch so diesen Fischschwanz hat oder zur Hälfte Fisch ist. Das ist ja auch so ein Hinweis darauf, dass dieses Sternzeichen mit Übergänge in Verbindung gebracht wird und mit der Fähigkeit, Herausforderungen auch zu begegnen. Und ich glaube, das ist das, warum im Azrael sozusagen dazu gestellt wird, weil er ja auch diesen Übergang von Leben und Tod symbolisiert und tatsächlich ja auch aktiv beeinflusst und er eben sich Herausforderungen stellt, weil es ist egal, ob es jetzt gerecht oder ungerecht ist, die Zeit von diesem Menschen ist abgelaufen, damit muss man sich abfinden, blöd gesagt, und das auch durchziehen. Und ich glaube, das ist das, was dem Steinbock sehr ähnlich ist, weil wenn der ein Ziel hat oder eine Aufgabe, der erfüllt sie. Mhm. Da gibt es kein Zurückziehen oder so. Und deswegen, nehme ich mal an, werden diese beiden gern miteinander in Verbindung gebracht. Ebenso ist, dass Azraels Präsenz ja nicht nur ein Symbol für Ende ist, sondern auch für Neuanfänge. Und er lehrt, dass jeder Abschluss den Samen für einen neuen Anfang in sich trägt. Interessant ist, wo beide dieselbe Rolle haben, denn sowohl Azrael als auch der Steinbock sind meistens so Lehrergestalten. Und sie tragen auch, das haben wir auch schon davor besprochen, immer ja so eine Verantwortung und so eine gewisse Last.
Stimmt. Sie nehmen sich viel Verantwortung.
Genau, sie nehmen sich viel Verantwortung und tragen auch viel Verantwortung. Aber auch der Steinbock eben repräsentiert diese Notwendigkeit, Herausforderungen anzunehmen und sich auch weiterzuentwickeln. Und das wiederum spiegelt sich ja auch in diesem Zyklus von Leben, Tod, Wiedergeburt. Beide also lernen, dass Hindernisse Teil des Lebens sind und man sich damit auseinandersetzen muss. Ich habe viele Bücher gefunden, die sich mit Ritualen und Meditationen im Zusammenhang mit Azrael beschäftigen. Ein einfaches Ritual oder beziehungsweise zwei habe ich mitgenommen. Also an sich wird wie immer empfohlen, für das Ritual einen ruhigen und ungestörten Raum zu wählen, an dem man sich wohlfühlt. Und man benötigt eine silberne oder eine schwarze Kerze. Diese schwarze oder silberne Kerze steht eigentlich für die Symbolik des Jenseits. Und eine Feder, vorzugsweise schwarz.
Feder? Mhm. Warum eine Feder?
Wirst du gleich sehen. Also eine Anrufung könnte wie folgt aussehen. Setze dich in einer bequemen Position hin, schließe die Augen und atme tief ein. Halte die Feder an dein Herz. Sprich laut oder in Gedanken. Azrael, himmlischer Begleiter der Seelen, ich rufe dich. Hilf mir, das loszulassen, was mich festhält. Lehre mich, den Wandel zu akzeptieren und mich für neues Licht zu öffnen. Dann denke an die Last, die du loslassen möchtest. Das kann ein Schmerz sein, eine Erinnerung, vielleicht die Trauer für eine verstorbene Person oder auch einfach für eine für dich ungelöste Situation. Stell dir vor, wie diese Last von dir in diese dunkle Feder übergeht. Und diese Vorstellung sollte man wirklich so lange aufrechterhalten, bis man spürt, dass sich irgendwas verändert. Als würde das eben aus dem Herzen ein bisschen rausgezogen werden in diese Feder. Danach öffne dein Fenster, lege die Feder auf das Fensterbrett, schließe es wieder und lass Azrael die Feder entgegennehmen und sie mit sich forttragen. Zum Schluss soll man sich dann bedanken und die Kerze ausbrennen lassen. Aber das war's. Mhm. An sich aber ein sehr schönes Ritual, finde ich irgendwie.
Stimmt, ja.
Mit dieser Feder und das. Ich kann mir das bildlich irgendwie gut vorstellen, dass das so ein schönes Ritual ist, um wirklich Dinge loszulassen, welche auch immer.
Ja, finde ich deutlich harmloser wie das ein oder andere Ritual, das wir schon kennengelernt
haben. Oh ja, und da sieht man wieder Vorurteile. Das ist der Engel des Todes, verlangt gar nicht viel, eine Feder. Das ist okay. Was auch sehr spannend war, wo ich selber wieder was gelernt habe, man soll bei so Beschwörungen und Anrufungen niemals die Kerzen ausblasen. Das habe ich nicht gewusst.
Haben wir bis jetzt auch noch nicht gehabt.
Ja, das kam irgendwie nur bei Azrael jetzt. Dann habe ich es weiter recherchiert und das ist, soll bei allen so sein, jetzt nicht nur bei Azrael. Weil die Kerze ist jetzt ja nicht nur schmelzendes Wachs, sondern das ist praktisch die Opfergabe. Weil das kann ja nicht nur ein Teil sein, der für dich entbehrlich ist, sondern das muss schon ein Ganzes sein, was du da opferst. Also kannst nicht einfach die Kerze ausblasen und dann wieder wegnehmen. Und sollte man aber dennoch die Kerze vorab ausmachen müssen oder wollen, weil sie so groß ist, dann soll man das so respektvoll wie möglich machen. Interessant ist, ich weiß nicht, warum das respektvoller ist als Ausblasen, aber ich habe eben gefunden, dass man die Finger benutzen soll zum Ausdämmen. Vielleicht, weil du dich dann verbrennst und irgendwie, vielleicht ist das respektvoll, weil du selber einen Schmerz spürst.
Ich wollte gerade sagen, irgendwie so, ja, wahrscheinlich gehe ich selber noch mehr Schmerz spüren.
Das konnte ich mir noch so erklären. Mhm. Oder eben so ein Löschdeckel. Aber auf keinen Fall ausblasen.
Auf gar keinen Fall. Ja, das No-Go. Ist wie anspucken.
Anscheinend, also das mögen die spirituellen Wesen anscheinend gar nicht. Wurscht, ob hell oder dunkel. Lustigerweise hat mir eine liebe Freundin kürzlich spezielle so japanische Ritualkerzen geschenkt und die brennen tatsächlich nur 15 Minuten.
Ah, das ist ja praktisch, da muss man irgendwie 2 Tage warten.
Genau, und dann dachte ich mir, siehst du, die Japaner, die sind ja in Rituale geübt, die wissen halt, warum sie das so konzipieren. Mhm. Also habe ich mich gleich gefreut, dass ich diese Kerzen habe.
Für die schnelle Rufung zwischendurch.
Ein zweites Ritual, was ich gefunden habe, was ich mitnehmen wollte, war nämlich, dass man Azrael auch rufen kann, wenn man das Gefühl hat, eine Seele ist irgendwie in seinem Umfeld, eben Poltergeist.
Nimm die Seele mit.
Richtig, ja. Da gibt es auch ein Ritual. Wieder braucht man eine silberne oder schwarze Kerze oder weiße. Die stellt man in der Mitte des Raumes, bei der man halt diese Präsenz unter Anführungszeichen am stärksten spürt. Und dann spricht man auch laut, im besten Fall. Azrael, göttlicher Hüter des Übergangs, ich rufe dich an. Hier gibt es eine Seele, die ihren Weg nicht findet. Bitte nimm sie sanft an deine Seite, führe sie ins Licht und schenke ihr Frieden. Dann sollte man sich visualisieren, wie eine Tür aus Licht erscheint. Man soll sich vorstellen, dass dieses Licht hell und warm ist und dass diese Seele dorthin geleitet wird und dass Azrael aus dieser Tür hinaus sanft die Hand reicht. Man kann dann sogar, wenn man das Gefühl hat, sie geht trotzdem nicht wirklich hindurch, kann man sogar die Worte an die Seele richten und noch sowas sagen wie: Du bist sicher, es ist Zeit weiterzugehen. Und auch hier soll man die Kerze dann ausbrennen lassen, weil das in dem Fall symbolisiert, dass diese Zeit, die man der Seele gibt, um diesen Übergang zu meistern. Weil ist ja nicht immer leicht vielleicht. interessant ist, dass trotzdem auch wie wir jetzt Azrael kennengelernt haben, finde ich ihn ja an sich nicht schlimm, oder? Ich meine, gut, die Gestalt vielleicht kann manchmal ja, sehr düster wirken.
Schier, aber nett.
Genau. So kann man es sagen, ja. Aber auch oft wird Azrael einfach als gefühllos und grausam wahrgenommen, was, glaube ich, einfach eben mit seiner Pflicht zu tun hat. Weil viele sehen den Tod ja auch nicht als etwas Schönes, unter Anführungszeichen.
Aber ich kann nachvollziehen unter all diesen Prämissen, warum man beschwört bzw. anbetet.
Finde ich auch.
Also und dieser Trauerbewältigungsaspekt ist ja durchaus was Schönes.
Richtig, und ich glaube, auch wenn man nicht dran glaubt, ist es ja so, dass ein Ritual einem einfach helfen kann. Mhm. Und ich glaube, dass gerade bei diesem Loslassen-Ritual da vieles zusammenkommt. Du hast einerseits diese Feder, also viele Symboliken, und auch, dass du sie ans Fenster legst und dann ist sie weg. Mhm. Also du hast irgendwie so dieses Gefühl, ich habe was aufgeladen und es ist weggekommen.
Ja.
Ich glaube, dass das viel, viel auslöst. Aber ich habe einen schönen Satz gefunden, den ich dir noch mitgebracht habe, bezüglich Azrael. Manche fürchten ihn. Doch die Wahrheit ist, er ist der Einzige, der uns am Ende des Weges die Hand reicht.
Oh,
und das finde ich eigentlich
ganz sehr nett. Versöhnlich.
Ja, total, deswegen habe ich es mitgenommen. So, und zum Abschluss haben wir jetzt noch, wie immer, das Horoskop, das persönliche für den Steinbock sozusagen, für die erste Hälfte von 2025.
Ihr Steinböcke da draußen, lauscher auf, Sebis Horoskop kommt.
Sebis Sternenstunde geht los. Also zwischen März und August in 2025 erwartet euch, liebe Steinböcke, eine Zeit mit einigen Herausforderungen, aber auch Chancen. Am 15. März wird Merkur rückläufig wieder mal. Tommy lacht schon, aber du weißt jetzt, was es bedeutet. Kommunikationsschwierigkeiten stehen an, mit denen Steinböcke, wie ich gelesen habe, sowieso sehr schwer umgehen können. Gerade auf den Steinbock wirkt sich Merkur retrograd oft so aus, dass sie ihren Blick von außen nach innen richten. Ja, so ist es.
Ja, so ist es, genau.
Mai bis Juni 2025, das sind so die Monate für berufliche Chancen. Denn am 24. Mai bewegt sich Saturn, also das ist ja der Herrscherplanet, wie wir jetzt wissen, von den Steinböcken, in den Widder. Und diese Position fördert Disziplin und dieses strategische Denken. Bei den Steinböcken äußert sich das so, dass sie ihre beruflichen Ziele wieder sehr konsequent verfolgen. Und da wiederum ist es aber wichtig, also wir sind da bei Mai bis Juni, dass sie auf ihre Gesundheit achten, weil ich habe auch gelesen, dass sie angeblich ihre Gesundheit in Bezug auf Stressreduktion und so sehr, sehr gerne vernachlässigen. Also die hauen sich halt immer ganz
Vollgas rein.
Genau, all in den Beruf und in ihre Ziele. Und vergessen dann ganz, dass auch Pausen wirklich dazugehören.
Steinböcke, schaut's auf euch, das ist ja lächerlich. Es gibt mehr als Job.
Ja, das stimmt wohl. Und das sollten sie eben da im Kopf behalten. Auch wenn es natürlich gut ist, wenn man sich fokussiert auf seine Ziele. Und Juli bis August ist dann sowieso schon besser, weil die Venus, weißt du, Liebe und Schönheit, sorgt dann eher für harmonische Energien im Sozialleben der Steinböcke. Auch wichtig, hier ein bisschen ein Auge, Juli, August, welche neuen Bekanntschaften da kommen, weil das soll beruflich vorteilhaft sein. Tja, und das war's dann. Dann sind wir eh schon praktisch nach dem Sommer.
Okay, ja, ich glaube, klare Botschaft an euch Steinböcke da draußen. Ich habe in der Zwischenzeit noch drüber nachgedacht, wer denn so Steinbock in meinem Bekanntenkreis ist. Und wie immer trickst mir natürlich auch meine Psyche aus und ich erkenne die eine oder andere Eigenschaft wieder. Ich glaube, die Botschaft an euch da draußen ist ganz klar, entspannt sich auch zwischendrin ein bisschen. Ich glaube, Juli, August waren die Monate, wo euch das vielleicht am besten gelingt. Vielleicht schafft es auch unter mir sonst einmal, okay? Nicht alle Verantwortung auf sich laden. Und Sebi, an dich wieder einmal. Danke, dass du mir ein bisschen entführt hast, wieder in die wundersame Welt der Astrologie. Ich werde mich wahrscheinlich niemals ganz anfreunden können, aber wie immer genieße ich die wunderbaren Geschichten drumherum. Die Rolle von Azrael sehr spannend gefunden, wieder auf jeden Fall was dazugelernt. Ja, vielen, vielen Dank, auch im Namen unserer lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich überlasse dir als alter Fisch das letzte Wort.
Danke, Tommy. Und heute brennt ja sogar unsere Chakra-Kerze. Man sieht es nicht so gut, aber sie brennt.
Ja, weil müssen wir sie jetzt auch ausbrennen lassen? Nein, wir beschwören.
Ja, wir beschwören ja nichts.
Ja.
Ich fand den Steinbock ehrlich gesagt auch sehr überraschend, weil wir hatten ja in der Folge mit dem Bernd ein bisschen besprochen, dass Steinböcke vielleicht so das Zeichen ist, das uns am wenigsten hört, unter Anführungszeichen. Mhm. Und einerseits passt das und andererseits ja auch nicht. Und ich glaube, das ist eben diese gewisse Dualität, die auch in der Symbolik mitspielt, wo ich gesagt habe, entweder sie akzeptieren ihre spirituelle Seite, diesen Fischschwanz sozusagen, mhm, oder eben auch gar nicht und fokussieren sich nur auf die Steinbockseite. Und ich glaube genau deswegen, es gibt dann wahrscheinlich einige Steinböcke, die uns, weil das hat man auch in den Kommentaren ein bisschen gemerkt, die uns eben sehr lieben.
Ja, ja, voll.
Und die, die uns dann wahrscheinlich
schon massiv gefreut auf die Folge.
Genau, und ich glaube, dann gibt es wahrscheinlich die eine, vielleicht ist es so, entweder man hasst oder liebt uns, da gibt es nichts
dazwischen. Ich glaube, es wird so Sturschädel sein.
Das stimmt, ja. Das wird ihnen schon nachgesagt. Und die Hörner müssen ja für irgendwas gut sein.
Eben.
Und ich fand eben auch spannend, dass der Engel dieses Mal so eine düstere Note hatte und nicht dieses, wie sonst üblich, alles ist hell und...
Er hat einfach einen Scheißjob. Sagen wir uns ehrlich, das kommt halt schon
ab. Ich weiß nicht. Also wenn ich ein Engel wäre, glaube ich schon, dass ich dem am liebsten hätte.
Wirklich? Aber ewig dieses in die Verdammnis, aber rüber in den Tod bringen das schon.
Ja, aber du begleitest halt ganz viele Leute.
Ja schon, aber du begleitest ja auch so viele arme Seelen, die vielleicht nicht sterben wollen.
Das stimmt, ja.
Das also recht. Das ist ja das ist schon ein bisschen ein Depri-Job. Was rede ich da eigentlich, wie sehr mich da jetzt hereinsteige? So ein Blätzing. So, verabschiede dich jetzt, ich genau. Muss da raus.
Engel des Todes fand ich sehr interessant. Und ja, das war ein gutes Schlusswort damit. Und ich würde sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge. Mhm. Da wird's, also jetzt haben wir dann was Nächstes. Kommt jetzt dann entweder eine Nachtschatten-News wieder oder eine lange, reguläre Folge, die wir schon lange geplant haben. Ich bin schon sehr gespannt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, Tag oder was auch immer. Und heute darfst du die Chakra-Kerze ausblasen.
Was für eine Ehre.
Weil letztes Mal hatten wir sie ja vergessen.
Ja, blase es jetzt aus oder mache ich mit den Fingern aus?
Na, dadurch, dass es kein Ritual ist, darfst du sie ausblasen.
Also, tschüssi.